Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Calcius Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hola, sera, liebe Tifosi, ist wieder Calcius Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße heute Abend unseren Special Guest, Bernhard Kirschmeier. Lieber Bernhard, hallo.
Buongiorno, ciao a tutti. Hallo, liebe Leute.
Genau, lieber
danke,
Bernhard. Bitte?
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne, gerne. Und zwar finde ich es heute klasse. Auf der einen Seite fällt mir ein Ösi weg und der andere springt dann quasi in die Bresche. Und das bist du, lieber Bernhard, weil der arme René leider am Kränkeln ist. Dem geht es nicht so gut. Deswegen soll ich ihn euch entschuldigen. Und umso besser ist es, dass du heute als Gast dabei bist. So, dass es jetzt, denke ich mal, nicht groß auffällt, weil der Fokus ja eh auf dir heute Abend liegt. Und ja, warum haben wir dich eingeladen? Und zwar, weil du dich sehr gut mit Finanzen auskennst und du kannst ja gerne unseren Tifosi mal erzählen, warum du dich so gut mit Finanzen auskennst, auch im Profibereich und ja, auch so ein bisschen über deinen Background, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Sehr gerne. Also hallo auch nochmal von meiner Seite an alle. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich aus der Finanzwelt komme. Mhm. Also ich bin in einer Bank tätig und dort im Treasury sozusagen für Portfolio-Management und so weiter zuständig. Mhm. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Finanzanalysen, mit Investments und Co. Und daher ist bei mir einfach generell eine Affinität zu Finanzen da. Mhm. In der Fußballwelt hat mich ein bisschen fasziniert, als so das Financial Fairplay groß geworden ist und wo das so ein großer Überbegriff wurde, habe ich mich ein bisschen mehr immer für die Finanzen dort interessiert und habe mir eigentlich überlegt, liebe Leute, so ganz klar, was die damit wollen, ist mir jetzt eigentlich nicht, denn so ganz das umgesetzt wird nicht. Yeah. Und dann habe ich irgendwann so meine Leidenschaften miteinander verbunden und immer ein bisschen mehr Richtung Fußball, Bilanzen und wie gehen die Vereine mit den Geldern um und was machen die damit und wo kommt es her, sozusagen auch ein bisschen hinterfragt und mir das genau angeschaut. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen Steckenpferd von mir, nicht nur Fußball, sondern auch die Finanzen und das Ganze zu kombinieren. Und das Ganze halt als großer Inter-Mailand-Fan, deswegen bin ich da immer ein bisschen im Bias, aber ich versuche das Ganze immer sehr objektiv zu bringen und auch den anderen zu erklären, wenn mich jemand was fragt.
Mhm. Perfekt, sehr, sehr gut. Das Coole ist natürlich, dass wir jetzt auch eine finanzielle Ausnahmesituation haben im Profifußball, deswegen umso spannender, dass du heute im Podcast bist und wie du es schon angesprochen hast, Thema Financial Fairplay, da haben wir eigentlich auch schon eine coole Überleitung zu der ersten Frage, auf die wir gleich eingehen werden. Aber damit die Tifosi wissen, was auf sie zukommt in diesem Podcast, wir wollen natürlich primär auch über die finanzielle Situation der italienischen Top-Vereine eingehen, dass du da so ein bisschen Licht vielleicht auch ins Dunkle bringen kannst, soweit du den Einblick natürlich hast. Natürlich bist du jetzt nicht Buchhalter bei Inter Mailand und auch nicht bei Juventus Turin. Aber gewisse Sachen, denke ich mal, kannst du dir da auch schon aus der Ferne ableiten, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Alles klar. Gut. Also, ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal mit dem Financial Fairplay starten. Und zwar, ich denke mal, was nicht nur ich mich frage, sondern auch viele Tifosi: Wie ist es möglich, dass es immer wieder Vereine schaffen, das Financial Fairplay zu umgehen? Hashtag PSG oder Hashtag Manchester City und ich glaube, ich bräuchte nicht aufzuhören mit der Aufzählung. Wie ist das möglich? Wie machen diese Vereine das immer wieder?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage und da muss man vielleicht vorweg eines festhalten, nämlich der Name allein ist schon irreführend.
Ah,
Es
okay.
ging in erster Linie beim Financial Fairplay eigentlich nicht darum, wirklich Fairplay einzubauen. Das verkauft sich halt gut und da ist keiner dagegen, sondern es ging eigentlich prinzipiell darum zu verhindern, dass Vereine, große Vereine, aber auch kleine, einfach in die Pleite rutschen. Man muss vielleicht ganz klar sagen, dass es nicht dazu dient, dass kleinere Vereine eine bessere Chance haben oder finanzschwächere Vereine eine bessere Chance haben, die derzeit übermächtigen Clubs zu besiegen auf lange Sicht. Darum geht es nicht. Das ist nicht wirklich der Fairplay-Gedanke im Vordergrund. Es beschränkt aber in einem gewissen Maß, wie sehr sich ein Verein finanziell aufblasen kann, durch Geld von seinen Eignern zum Beispiel. Also wenn man jetzt die eigenen Strukturen in den einzelnen Vereinen anschaut, dann können die ja Geld reinblasen in die Vereine, damit die einfach größer werden, ja, sage ich mal ganz vereinfacht. Es gibt derzeit diese Beschränkungen, die ja da diverse Kapitalspritzen direkt oder indirekt, wie zum Beispiel durch Sponsorings, genau beäugen und bewerten. Und es gibt dann auch gewisse Restriktionen. Keine Ahnung, wenn man jetzt nach PSG schaut, was die für einen Trikotsponsor haben, dann muss sich ein Wirtschaftsprüfer anschauen, ist das jetzt wirklich realistisch, was der da zahlt, oder ist das komplett überteuert eigentlich, das Sponsoring von diesem T-Shirt? Und wie viel wäre dann ein normaler Marktwert, wenn der jetzt nicht irgendwie auch in der quasi Unternehmensfamilie des Eigners wäre? Und da gibt es schon so gewisse Restriktionen. Man muss auch ganz klar sagen, auch wenn es im Moment nicht jedem klar ist, aber aktuell gilt das Financial Fairplay ja auch noch. Es wurde zwar angekündigt, dass man es lockern will.
Ja, es soll ein bisschen schwammig sein gerade,
Genau, das ist ein
ne?
bisschen schwammig.
Ja.
Und eigentlich ist es, zumindest das ist jetzt mein Wissensstand, dass es durch die Pandemie aktuell nur so ist, dass jetzt die letzten beiden Jahre als eine Periode gesehen werden.
Ah, okay.
Und eigentlich haben sie halt quasi das jetzt ein bisschen ausgesetzt, aber es gibt das nach wie vor. Selbst wenn jetzt diese zwei Perioden zusammengesehen werden, als quasi ein Jahr wirtschaftlich betrachtet, dann haben ja immer noch 90% der Vereine ein riesenfinanzielles Problem. Da gibt es nur ganz wenige, die jetzt viel verkauft haben, keine Einkäufe getätigt haben und so weiter, wo das ein bisschen geholfen hat. Und ganz wenige, die halt wirklich so gesund dastehen, dass sie das Financial Fairplay sozusagen problemlos erfüllen. Aber die Champions League wäre quasi ja verwaist sozusagen. Man muss einfach sagen, die Einnahmen waren in den letzten Jahren zu gering. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wie gesagt, aber unterm Strich geht die Entwicklung in diese Richtung, dass eben den Eigentümern erlaubt wird, Kapital zuzuschießen. Und das ist jetzt auch so die Neuerung, die ein bisschen in Aussicht gestellt wurde. Das, was eigentlich eh schon jeder gemacht hat, aber halt die anderen geschickter, die anderen ungeschickter, wird halt dann sozusagen das neue Normal. Also wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, wie City und PSG das Ganze umschifft haben, dann waren halt vielleicht nicht unbedingt die Intelligentesten und haben das auch einfach sehr klotzig gemacht und halt die UEFA ein bisschen unter Druck gesetzt und gesagt, ja, mal, seid doch froh, dass wir die Kohle reinpulvern. Aber wirklich ganz klar muss man jetzt sagen, das wird jetzt eigentlich salonfähig gemacht. Also in diese Richtung wird es dann wohl gehen in den nächsten Jahren. Außer natürlich, die Vereine tun noch was dagegen. Denn unterm Strich kann ja die UEFA das nicht mit ein, zwei großen Eignern, denen das so passt, jetzt einfach mal über sie hinweg entscheiden. Aber man muss auch da sagen, es sind ja jetzt nicht nur PSG und City, die machen das natürlich bis zum Exzess, aber es ist ja bei, ich sage jetzt mal das Beispiel Juve, nicht viel anders. Ja? Es ist ja auch der Trikotsponsor von Juve, ist ja auch aus der gleichen Unternehmensfamilie. Und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel im Vorjahr wurde der Vertrag, glaube 3 Jahre vor Ablauf, nicht nur verlängert, sondern auch erhöht. Jetzt hat halt Exor, also die Tochter, die zwischen den Agnellis und Juve steht als Eigentümer, die auch Cheap-Anteile oder halt Fiat-Anteile und so weiter hält, die haben halt dann einfach mal um 15 Mille den Vertrag erhöht. Es hat jetzt keinen Grund dafür gegeben. Die haben halt gesagt, ja, wir sind so zufrieden und ist alles toll und wir wollen halt, dass der Vertrag länger läuft. Ja, natürlich länger. Also ist ja logisch. Aber das Ganze drumherum, das ist halt alles dieses Theater. Das ist ja, es ist nur jetzt ein plakatives Beispiel. Das ist bei den anderen Vereinen in Italien nicht unbedingt anders. Aber das ist halt ein bisschen, naja, muss jetzt nicht sein. Aber das wird halt dann einfach vereinfacht. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie viel dürfen so Vereine denn mit ihren Sponsoreneinnahmen und so weiter vom Eigner gestärkt werden, dann hat er das gewisse Schwellgrenzen oder Schwellwerte, wo man drunter bleiben muss. Und das machen in Italien ja alle. Bei Inter, ich sage jetzt mein Verein, ist dasselbe. Ja, bei den Trainingsshirts, da steht halt auch Suning.com drauf. Interessiert keine Menschen, aber kriegen sie 5 Millionen dafür. Das ist nicht mehr das Angelo Moratti Training Center, sondern es ist das Suning Training Center. Und dafür gibt es auch ein Investitionen. Also das machen alle und bessern sich so ein bisschen ihre Bilanz auf und die brauchen sie auch. Ja. Extrembeispiel Florenz. Die haben Mediacom auf dem Shirt und ich glaube, die bekommen dafür 20 oder sogar 26 Millionen Euro. Das ist, das, also vor jetzt Inter das Sponsoring neu verlängert hat und noch einen zweiten dazu bekommen hat, auf dem Sleeve da, wo jetzt Inter ungefähr 30 Millionen vorne quasi fürs Shirt bekommt, war das der zweitgrößte Vertrag in Italien. Das würde normal keiner zahlen. Das, ja. sind fast ein Viertel der Einnahmen, die Florenz komplett hat. Ist allein von dem Shirt-Sponsor. Und da gibt es natürlich schon ein bisschen was, wo man auch sagen muss, ja, okay, das macht auch die Serie A, aber halt in kleinerem Maßstab. Und das ist so ein bisschen, ja, ich hau da auch immer gerne hin auf City und PSG und Co. Und es gibt halt ein paar wenige Vereine und die machen das halt wirklich gut. Und die
also, wirklich ja. besser. Warum ich jetzt gerade auf die angesprochen habe, vor allem PSG, weil wir ja jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich im Profifußball einen Ausnahmezustand haben und wir wirklich dieses Jahr, finde ich, also im letzten Transferfenster wirklich mal die Auswirkungen gemerkt haben, dass dann plötzlich Juve keine großartigen Deals mehr eintütet und wenn dann nur über Laie mit Kaufoption, bei Milan dasselbe, bei Inter denke ich mal ohne Lukaku-Verkauf und von wie heißt der zu PSG gegangen ist, hätte mir noch nicht Hakimi, ja. Genau. Ich denke mal, da hätte Inter auch keine großen Sprünge machen können und du siehst das auch irgendwie so außerhalb von England, eigentlich in ganz Fußball Europa, nur die Engländer haben geklotzt und PSG und dann fragst du dich natürlich, wie ist das möglich? Bei den Engländern kann ich mir das noch irgendwie mit den Fernsehgeldern erklären, aber bei PSG hat mir dann jegliche Fantasie gefehlt, wie die auf legale Art und Weise solche Transfers stemmen können. Und deswegen habe ich auch die Frage da an dich gestellt, weil ich mir das nicht erklären kann.
Ja, das ist auch genau der Punkt. Bei den Engländern, da hast du eben das, also City und Co., man City kommt auch aus dem quasi Nichts, ja, jetzt umsatztechnisch und hat halt in den letzten 10 Jahren mit der Methode, die sie gehabt haben, einfach irgendwo immer Geld reinzupumpen, die haben sich halt auch Erfolg gekauft sozusagen. Ja. Also die sind halt finanziell in Vorleistung gekommen und dann sind irgendwann die Umsätze und die Fans gekommen. Mhm. So also Fans ist das ja immer noch, viele Stadien oder viele Spiele sind nicht ausgebucht, also jetzt auch vor Corona nicht gewesen. Mhm. Und bei PSG, das hast du vollkommen recht, da muss man jetzt natürlich aber auch schauen auf die TV-Gelder der Liga. Ja. Die Ligue 1, die ist nicht mehr weit weg von der Serie A. Also die sind quasi auf einem Niveau international, ja. die Übertragungsrechte.
Ja.
Das Problem, was jetzt in diesem Jahr dazugekommen ist, die Serie A hat ja die TV-Verträge erneuert. Und sie haben das in einem, ja, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, schlechter könnte kaum sein, als heuer im Sommer die TV-Rechte verlängern. Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht, jetzt von der Summe her, die sie für Italien bekommen haben mit der Zone. Die haben jetzt zwar Probleme mit Internet und Co., aber die Summe war nicht schlecht. Mhm. Was aber die Liga total vergeigt hat, das waren die teilweise die internationalen Rechte. Also in Amerika ist ein bisschen besser geworden, die waren aber grottig tief, die Rechte. Mhm. Für Australien, Ozeanien und den Nahen und Mittleren Osten sind die Rechte, glaube ich, noch immer nicht geregelt. Also da fehlen, ich glaube, mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr für die Liga. Also das verteilt sich dann natürlich, aber da geht es um richtige Summen, ja. Und die weiß ich nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, ob die da jetzt wirklich noch was zustande bringen oder nicht. Aber da fehlt auf alle Fälle Geld. Und bei PSG ist es schon so, dass die natürlich einen großen Teil der Liga TV-Rechte auch kassieren, weil die natürlich auch der wichtigste Verein dort sind. Das ist nicht so ausgeglichen wie jetzt in Italien. Aber noch in Italien ist es auch so, dass es ein bisschen davon abhängt, wer ist wie viel da geworden in der vorigen Saison, wer ist historisch wie viel, wer hat wie viel Zuschauer und wer ist der Zuschauermagnet. Da gibt es einen bestimmten Schlüssel. Also ich habe jetzt auch gerade von einer Schätzung gesehen heute, die zum Beispiel auf die Vorsaison ausgibt, dass Juve zum Beispiel 80 Millionen circa kassiert haben wird, Inter als Meister knapp ein bisschen mehr und das mal nur so in Relation. Und das kriegen halt in England die Letztplatzierten, ja, die kriegen da schon mehr.
Also jetzt das in Italien, ja. Also ja, ich habe mal gelesen, dass der Tabellenletzte, glaube ich, immer noch 110 Mille bekommt. Ich bin mir auch nicht sicher, ist schon ein paar Jahre her, wo ich das gelesen habe, weil ich fast aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe.
Ja, das ist extrem.
Ja.
Und in Frankreich ist es halt auch so, dass einige kleine Vereine, die bekommen halt ein kleines Stück vom quasi gleich großen Kuchen. Und bei PSG und einigen anderen, noch so Vereinen, die so ein bisschen mitschwimmen, ist halt das Kuchenstück ein bisschen größer. Und dazu kommt halt auch, dass es halt gewisse Sponsorprämien gibt. Ja? Also wie jetzt zum Beispiel Inter in der Vorsaison, die kriegen schöne Boni dafür, dass sie Meister geworden sind. Es gibt auch in der UEFA sozusagen einen Bonus dafür, einen indirekten, dass du als Meister reinkommst. Ja? Also wenn du so eine Viererliga hast, dann bekommt der Viertplatzierte 2,5 Millionen Fixstartgeld, der erste 10. Dann
Okay.
gibt es noch den Koeffizienten, der das Ganze steigert. Also Juve hat zum Beispiel einfach nur wegen den Erfolgen in den letzten 10 Jahren, haben die im Vorjahr ungefähr 30 Millionen bekommen. Inter, weil sie halt nicht so erfolgreich waren in den letzten 10 Jahren und die Champions League-Siege, die waren halt da schon weg vor 10 Jahren, die haben, glaube ich, 18 Millionen jetzt bekommen für diesen Koeffizienten von dem 10-Jährigen.
Krass.
Und das summiert sich halt alles zusammen. Ja? Also dieser historische Erfolg, der langsam aufgebaut wird, da bekommt man halt aus den TV-Geldern mehr Gelder, man bekommt aus den Champions League-Einnahmen viel mehr. Und ja, so summiert sich das. Und dann natürlich die Sponsor-Deals, die PSG hat, die sind natürlich immens. Ja? Ob es jetzt der Kit ist wie heißt es, ist ja nicht Nike, die Jordans da, oder bei PSG, das ist ja speziell der Shirt-Sponsor, nicht
Ja.
Sponsor, sondern der Ausrüster sozusagen.
Ja.
Das sind alles dicke Verträge, weil sie halt auch die Stars haben. Ja? Und sozusagen, die zahlen sich insofern ein bisschen selber, reicht nicht aus, nicht annähernd, aber ein bisschen selber dadurch, dass sie halt damit auch bessere Sponsor-Deals an Land ziehen. Und das hilft ein bisschen. Aber diese Sponsor-Deals, die sind halt zu einem Großteil hintenrum wiederum von eigener finanziert. Und das darf halt eigentlich nicht sein.
Also es ist eigentlich fast immer dieselbe Lücke, dass es über das Sponsoring am Ende des Tages läuft. Weil man da am meisten, wie soll ich sagen,
Ja, Gestaltungsspielraum.
schwammig, ja genau, Gestaltungsmöglichkeiten hat, mit viel Kreativität rangehen kann.
Ja, man kann ja auch zum Beispiel 1000 VIP-Karten um 50.000 Euro verkaufen. Ja, kann man ja auch machen. Und dann sitzt nie wer da. Also, oder vielleicht 10 Leute, die man dann irgendwem vergibt. Ja, also man kann da schon viel drehen an den Schrauben, Stellschrauben. Und das ist halt, ja, das macht halt alles keinen Sinn, wenn sich manche dran halten und manche halt ja das Ganze nur über die Rechtsanwälte sozusagen ausstreiten.
Das kann ich gut verstehen. Mal noch so eine Überleitungsfrage, weil du es eben schon angesprochen hast mit der Lega Serie A. Wie würdest du im Allgemeinen, wenn du dir jetzt so die letzten paar Jahre anschaust, jetzt im Vergleich zu England, wie würdest du die finanzielle Arbeit der Lega beurteilen? Und denkst du, die Liga hätte englisches Potenzial von den Einnahmequellen, weil du eben schon angedeutet hast, dass der ostasiatische Markt beispielsweise gar nicht ausgeschöpft ist und man sich da teilweise auch ein bisschen stümperhaft anstellt.
Ja, also sagen wir es so, also die Serie A, die hat definitiv noch Potenzial. Gerade das heurige Jahr. Jetzt haben wir so viel schmerzhafte Abgänge gesehen, aber diese Spiele, die wir gesehen haben, ob es jetzt das Roma-Derby gestern war, das Inter-Atalanta-Spiel vor kurzem, also man hat im Moment einfach jeden Spieltag hat man zwei, drei Spieler, die einfach wirklich großartig zum Zuschauen für den neutralen Zuseher sind. Glaube ich immer noch, ich habe es nicht kontrolliert, aber vorigen Spieltag war es noch so, die Liga mit den meisten Toren pro Spiel im Schnitt von den Ligen,
Das ist
ne?
auch schon geil, ne? So viel zum
Mega.
Defensivfußball in Italien, ne?
Ja, das mit Abstand, also die Bundesliga ist knapp dran, es war irgendwo 0,1 oder 0,2 Tore weniger und dann ist aber die Distanz relativ groß, also dann reden wir von 0,5, 0,6, 0,7 Toren weniger bei der Bundesliga. Und das wissen sie nicht zu vermarkten und das ist so ein bisschen, also aus meiner Sicht, das, was ich der Liga vorwerf, das sind jetzt weniger die Vereine, die aber natürlich auch, weil sie sind mitverantwortlich dafür, sondern die Serie A, die ist im Moment in den Händen von, ich will jetzt nicht sagen unfähig, aber von Leuten, die das Potenzial einfach bei weitem nicht richtig ausnutzen. Und da ist jetzt natürlich aber auch das Potenzial irgendwo beschränkt, weil man muss natürlich schon sagen, dass die Sprachbarriere immer noch da ist. Ja? Also nicht jeder, der Serie A interessiert ist, kann auch Italienisch, ist klar. Aber man hat halt eher eine Affinität zu einem Verein, zu einer Liga, wo man die Sprache auch vielleicht beherrschen kann leichter. Und da ist halt einfach Englisch einfach ein riesengroßer Vorteil. Genau das ist auch das Thema, warum die die La Liga oder die Ligue 1 so ein gewisses Grundpotenzial in vielen Ländern auf der Welt hat, das die Serie A mit Abstrichen nicht hat. Weil einfach die Sprachbarriere in vielen Ländern schon wegfällt. Ob es jetzt Französisch, Spanisch oder Englisch ist, sprechen halt auf der Welt ein bisschen mehr Leute wie Italienisch. Das ist einfach Fakt und das ist auch das Hindernis, warum jetzt die Serie A, glaube ich, rein organisch nicht so wachsen kann, dass es die Premier League wieder einholt. Es geht sich nicht aus.
Da, ja, ich glaube, wenn die Italiener, klar, ist jetzt rein hypothetisch gesprochen, aber sollten sie wieder das Niveau irgendwann mal erlangen, was sie in den 90ern hatten, da waren die in Asien, also das zieht sich ja bis heute fort, dass italienische Mannschaften in Asien echt hoch gehypt werden, ne?
Ja, das ist auch immer noch so. Also es ist auch zum Beispiel Inter war eine der ersten internationalen Fußballschulen irgendwo in China. Die hatten immer eine große Fanbase, also die drei großen italienischen Vereine zumindest waren immer sehr stark in Asien. Ja. Inter ist seit der Dohir-Übernahme extrem stark in Indonesien und das ist jetzt auch ein Land mit 200 irgendwas Millionen Einwohnern. Mhm. Also es gibt da schon so Ecken, die nicht so beackert wurden von den Premier League-Vereinen oder von den Spaniern. Bundesliga ist jetzt eher nur Dortmund und Bayern, die im Ausland die große Fanbases aufbauen. Der Rest ist da eher deutlich dahinter. Ja. Aber man hat da noch Potenzial. Mhm. Und wie du sagst, aber du musst diesen Schritt, dass du die Spieler hast und auch hältst in der Liga, dann musst du prinzipiell die Einnahmen auch haben. Also es ist ja nicht so, dass du einen Spieler entdeckst, der dann zum Ronaldo wird, egal ob jetzt CR7 oder Phenomeno, der dir dann bleibt, wenn er nicht groß kassiert. Ja? Und da muss dann einfach ein bisschen Vorarbeit geleistet werden finanziell. Es ist einfach so, Geld spielt halt doch manchmal ein bisschen Fußball, halt nicht an jedem Tag.
Ja, das stimmt. Das können wir nicht ganz von der Hand weisen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Break, ja, weil wir haben jetzt 15 Minuten um und dann, liebe Tifosi, werde ich mit Bernhard auf jeden Fall über das Heißeste, was euch natürlich interessiert, wie stehen die Topclubs in Italien finanziell da nach der Corona-Krise, da werde ich dann mit dem Bernhard nach der Pause für euch drauf eingehen. Bis dahin sagen wir, lüftet eure Synapsen. Bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de und wir haben zu Gast heute Bernhard Kirschmeier aus Tirol, unser Finanzexperte, der mit uns ein wenig Licht ins Dunkle bringt, wie es den Serie A Protagonisten so hinter ihren oder in ihren Bilanzen so geht. Und ja, lieber Bernhard, wir hatten jetzt die Corona-Krise hinter uns. Wir haben leere Stadien gesehen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass viele Vereine natürlich immense Umsatzeinbußen hatten. Und man hat gehört, so ja, die Transfers in den nächsten Jahren werden mehr über Tauschdeals ablaufen und die ganz großen Ablösesummen werden dann nicht mehr laufen. Man hat auch dieses Jahr irgendwie beobachten können, dass fast jeder Spieler irgendwie für 10 bis 15 Millionen weniger gehandelt wurde als vor der Pandemie. Daher lasst uns jetzt mal auf die Topclubs eingehen. Fangen wir ruhig mal gerne mit dem italienischen Rekordmeister an, mit Juventus Turin, der ja, wie ich in der Gazzetta gelesen habe, mit Inter am höchsten verschuldet ist im italienischen Oberhaus. Jetzt meine Frage an dich. Liegt das bei Juve wirklich nur an Corona, dass man diese in sich in so eine schwerwiegende Lage gebracht hat? Oder ist da auch ein Missmanagement vorausgegangen, dass man nun jetzt dasteht, wo man eben steht?
Ja, also da gehe ich sehr gerne drauf ein. Ich meine, man muss sich vielleicht mal allgemein jetzt nicht nur auf Juve konzentrieren, sondern generell die Sette Sorelle, also die sieben Schwestern anschauen, oder heuer sind es vielleicht sogar acht, weil die Viola wieder mit dabei
ja,
ist.
Ja, die Viola ist weg.
Die alten Sorelle war.
Ja.
Wenn man jetzt ein bisschen auf die allgemein eingeht, dann muss man vorneweg mal sagen, um jetzt zu sagen, wie stehen die denn finanziell da, da muss ich mal schauen, welche Zahlen ich in welche Relation setze.
Ja.
Und du hast schon das aus meinen Augen das Wichtigste oder einen der wichtigsten Punkte jetzt angesprochen, das ist der Umsatz. Mhm. Und die Vereine, die hatten natürlich massive Umsatzeinbußen. Mhm. Und da muss man jetzt ein bisschen was erörtern dazu, bevor man da jetzt auf die einzelnen Vereine eingeht.
Ja.
Grundsätzlich ist in den letzten beiden Saisonen das ja so gewesen, dass wir im ersten Jahr, also 1920, von der Pandemie teilweise in Europa die Saisonen beendet haben, irgendwo im März, zum Beispiel Frankreich, die haben gar nicht fertig gespielt.
Mhm.
In Deutschland wurden der Ligabetrieb, der wurde durchgezogen, wenn ich mich recht erinnere, vor 30-6. Die haben die komplette Meisterschaft ausgespielt und alles noch in der alten Bilanz gehabt. Mhm. Und dann gab es so Ligen wie zum Beispiel in Italien, wo dann mit 30-6 die Bilanz vorbei war. Und dann gehen die Spiele halt irgendwann im August noch weiter bis in den September hinein.
Mhm.
Hatten jetzt die Vereine damit zu kämpfen, dass sie auch natürlich von den Sponsoren, von den TV-Einnahmen und so weiter, die Gelder erst sozusagen in der nächsten Saison dann quasi bekommen haben, wo eigentlich die Bilanz schon fertig ist, die Spieler bezahlt werden wollen. Das hat sich dann gezogen in die nächste Bilanz.
Also quasi im neuen Wirtschaftsjahr haben die dann erst das Geld bekommen.
Zwar genau. Ins neue Geschäftsjahr hinüber übertragen sozusagen.
Mhm.
Und im Vorjahr, wenn man sich jetzt die Zahlen des Vorjahres anschaut, dann sind quasi die Stadien immer komplett leer gewesen natürlich.
Mhm. Aber
dafür haben die Vereine Buchgewinne ist der falsche Ausdruck, aber die haben noch sozusagen die übertragenen Einnahmen aus der vorigen Saison quasi jetzt in den Büchern gehabt, weil die halt natürlich dann irgendwann im November oder sowas die Prämien bekommen haben für, keine Ahnung, du bist Dritter, Vierter, Fünfter geworden.
Mhm.
Und das hat sich dann natürlich alles ein bisschen vermengt und ist ein bisschen undurchsichtiger geworden wie jetzt in einem normalen Jahr.
Mhm.
Dann ist noch extrem, dass zum Beispiel Atalanta, die schließt eben am 31.12. schließen die Bilanz. Die meisten anderen Vereine machen es zum 30.06. halt quasi mit dem Fußballkalenderjahr.
Mhm.
So, nicht im Fußballjahr, nicht im Kalenderjahr.
Mhm.
Und wenn man da jetzt ein bisschen versucht, Vergleiche anzustellen, dann muss man eben immer sagen, okay, auf was beziehen wir uns denn?
Mhm.
Wenn man jetzt schaut, was hat jetzt Juve gemacht? Da ist der Umsatz zurückgegangen, ja, aber auf dem Niveau, von dem sie gekommen sind, das war natürlich sehr hoch und ist jetzt irgendwo reportet bei 450 Millionen rausgekommen.
Mhm.
Ich sage jetzt, 450 Millionen ist nicht das, was Juve reportet hat, sondern das ist jetzt ein bisschen bereinigt, dass es vergleichbar ist mit den anderen Vereinen. Also da ist, weil ja jeder Verein dann natürlich auch noch Spielertransfers hat und was dazukommt, wo eben diese Capital Gains reinlaufen. Also wenn jetzt du einen Spieler auf der Bilanz hast, der noch einen Wert hat von 10 Millionen Euro, du verkaufst ihn um 20, dann hast du 10 Millionen Kapitalgewinn sozusagen drauf.
Mhm.
Und das würde dann ja diesen Umsatz auch steigern, um das sozusagen, um diesen Zuwachs. Aber um das Ganze jetzt mal in Relation zu setzen, Juve heuer, die Zahlen wissen wir, die haben 450 Millionen. Wenn ich jetzt auf Atalanta schaue, was die jetzt quasi 2021 zum Jahresende abgeschlossen haben,
mhm,
dann waren die bei 150 Millionen.
Okay.
Die anderen großen Vereine, da reden wir jetzt noch von den Zahlen von 1920. Also die sind noch älter ein Jahr, also die hinken hinterher.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel Inter bei ungefähr 300 Millionen,
mhm,
Milan irgendwo 170, 180 Millionen, Roma noch 150 Millionen und Lazio dann abgeschlagen mit 106 und Florenz unter 100 Millionen Umsatz. Das ist einfach mal nur, um grundsätzlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie finanzstark kann denn dieser Verein überhaupt sein? Denn wenn ich keinen Umsatz mache, dann ist auch vollkommen egal, ob ich jetzt 100 Millionen oder 1 Million Euro Schulden habe. Wenn ich keinen Umsatz habe, dann werde ich die nicht bezahlen können.
Mhm.
Das ist so ein bisschen immer der Faktor, der das Ganze vorweg...
Also die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, sind ausschließlich die Umsätze gewesen der Vereine?
Genau, das waren jetzt nur die Umsätze.
Okay.
Revenues vom quasi 1920 oder 2021er Jahr für die zwei Vereine, wo es schon aktuell ist.
Mhm.
Und wenn man das jetzt ein bisschen in Relation setzt, dann sieht man schon, okay, Juve kann schon hoch verschuldet sein. Hm. Das ist jetzt kein Problem, hm, wenn Juve und Inter die höchst Verschuldeten sind, sofern sie das auch wieder reinbekommen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt vorweg gesagt, okay, die haben halt auch mit Abstand die größten Umsätze dort.
Ja.
Bei Inter weiß ich jetzt ungefähr, waren es 45 oder 47 Millionen Euro allein aus quasi Umsätzen, die aus dem Vorjahr, Entschuldigung, aus dem 1920er Jahr ins 2021er Jahr übertragen wurden, weil halt dann noch Europa League Finale und so weiter anstand und der Liga zweite Platz war jetzt auch nicht schlecht im Vormann, quasi dann letzte Saison jetzt Meister geworden ist. Aber das hat man halt erst im Vorjahr eingenommen. Und diese Zahlen, die sind noch nicht offiziell. Mhm. Wir haben sie vom 31.12. Mhm. Und da hat man das schon gesehen bei Inter, aber jetzt ganz aktuell ist noch nicht draußen. Aber was man damit sieht, ist halt nur die halbe Wahrheit. Mhm. Denn wenn man sich jetzt anschaut, was kommt denn jetzt dabei rum unterm Strich? Ja, wie viel haben denn die jetzt damit Gewinn oder Verlust gemacht in diesem Jahr? Also was macht denn das Unternehmen Fußballclub XY und so? Mhm. Und da ist halt jetzt bei Juve das Katastrophenjahr gewesen mit dem absoluten Vereins-Negativrekord in der Serie A mit 208, 210 Millionen Euro sowas an Verlust, den sie gebaut haben. Mhm. Das heißt, die haben jetzt ja quasi doppelt so viel Umsatz gehabt, wie sie Verlust gehabt haben, und das ist schon natürlich ein extremes Verhältnis. Mhm. Wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht, weil wir bei den anderen Vereinen, bei den Großen, es noch nicht haben, 1920, also das erste Corona-Jahr, da war aber Roma auch mit 204 Millionen quasi am Rekord dran, Milan bei 192 Millionen, mhm, Inter bei knapp unter 100 Millionen Verlust, also die haben alle riesig, richtig, richtig dicke rote Zahlen geschrieben. Mhm. Heuer, wenn wir jetzt wieder auf die letzten Zahlen schauen, Atalanta, das ist immer so ein bisschen ein Verein, der ein bisschen besser dasteht, die haben jetzt im vorigen Jahr 70 Millionen, glaube ich, Gewinn geschrieben. Jetzt haben sie wieder erneut gute Leute verkauft und werden wieder gute Zahlen schreiben. Also die sind immer so ein bisschen vorne weg.
Ja.
Und wenn man jetzt solch mal diese acht Teams so ein bisschen gliedern will, dann hat man so zwei, drei Vereine, die grundsätzlich ein bisschen besser dastehen. Das ist so Atalanta, Napoli und mit Abstrichen Lazio. Die wirtschaften vorsichtiger. Mhm. Und alle anderen, die sind, sag ich mal, stark verschuldet, beziehungsweise haben einfach eine Bilanz, die nicht nachhaltig tragbar ist. Mhm. Aber Juve macht natürlich jetzt eines, oder die Familie Agnelli geht her und sagt, okay, ja, wir haben Schulden, das ist recht hoch und wir haben Umsätze und das passt ja alles, aber wir machen jetzt mal eine Kapitalerhöhung. Das ist aber jetzt nicht zum ersten Mal. Juve hat vor 2 Jahren, glaube ich, war das, das war dann kurz vor die Pandemie losgegangen ist, hat Juve Kapitalerhöhung gemacht, über 300 Millionen Euro.
Okay.
Ist jetzt mal schön durchgebraten. Das ist einfach de facto weg. Ja? Also das wurde jetzt verbraucht.
Ja.
Und jetzt müssen sie wieder eine machen. Das haben sie sich jetzt, oder ist, glaube ich, schon genehmigt, für 400 Millionen Euro. Also bis zu 400 Millionen Euro. Wollen sie wieder eine Kapitalerhöhung machen.
Ja.
Und das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Wenn man jetzt Juve schaut, ich meine, die haben den großen Vorteil oder Nachteil, wie man es will, die sind börsennotiert. Das heißt, die müssen einfach mit gewissen Informationen raus, oder? Ah. Weil du kannst dir jetzt morgen an der Früh, kannst du dir Juve-Aktien kaufen, wenn du willst. Mhm. Und wenn du jetzt die ganzen Stücke zusammennimmst, dann haben die ungefähr einen Unternehmenswert von 1 Milliarde Euro. Mhm. Die einzelnen Aktien zählst. Wenn du jetzt Juve kaufen willst, dann wird dir kein Agnelli die um 1 Milliarde Euro verkaufen, das ist auch klar, aber das ist so die Bewertung. Mhm. Und da jetzt mal einfach 400 Millionen Euro zusätzlich reinholen von den Aktionären, nachdem gerade vor nicht allzu langer Zeit 300 Millionen eingeholt wurden, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Mhm. Das ist jetzt ein Zeichen der Stärke aus meiner Sicht für Juve. Die können das machen. Mhm. Inter kann das zum Beispiel nicht. Mhm. Aus diversen Gründen. Ja, mit den chinesischen Eigentümern, die in nicht gerade in besten finanziellen Verhältnissen gerade sind. Dann gibt es noch zusätzliche Restriktionen regulatorischer Hinsicht in China und so weiter. Da können wir gerne später drauf eingehen. Aber das ist schon etwas, was Juve kann. Und deswegen, sage ich mal ganz grob gesagt, Juve steht insofern gut da, weil sie einfach eine spendierfreudige Eigentümerfamilie dahinter haben. Mhm. Die sehen das ein bisschen als Prestige. Das ist ihr Liebkind. Die zahlen da Geld rein. Mhm. Und solange es das Financial Fair Play ermöglicht, stehen die damit auch nach wie vor sicher da. Also nur weil Juve jetzt zum einen, wie du es angedeutet hast, natürlich auch nicht nur der Pandemie geschuldet ein katastrophales Ergebnis hat, sondern es ist natürlich auch, weil sie schlechte Entscheidungen getroffen haben, weil sie für Spieler zu viel Geld ausgegeben haben oder zu teure Verträge abgeschlossen haben. Deswegen natürlich auch dieser Verlust entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz, die haben dahinter immer noch eine Eigentümerfamilie, die halt einfach auch gezeigt hat in der Vergangenheit und gerade auch aktuell, sie stehen dahinter, sie unterstützen das Projekt weiterhin und die stellen dann halt einfach mal mehrere hundert Millionen Euro hin. Und damit steht der Verein wieder auf soliden finanziellen Beinen.
Und bei Inter hast du jetzt genau das Gegenteil. Die Chinesen versuchen, sich aus dem Staub zu machen. Und ja. So nach dem Motto, rette sich, wer kann. Man stopft dann noch ein paar Löcher, indem man Anteile des Vereins verkauft, so wie ich mitbekommen habe. Und ist auch für einen kompletten Verkauf offen. Ne?
Ja, also da muss man unterscheiden. Das eine ist der Verein, das ist Inter, und das andere ist die Struktur an Unternehmen. Es sind ja mehrere, die darüber stehen, zwischen Inter und den Zangs sozusagen. Mhm. Der eigentliche Mutterkonzern von Inter, das ist ja das Unternehmen der Zangs sozusagen, die auch Anteile an anderen Unternehmen haben, aber eines ist eben auch Inter. Und da ist jetzt Inter auch nicht so hoch verschuldet. Einen Teil der Schulden, den quasi die Zangs aufgenommen haben, der ist ja quasi von denen zurückzubezahlen und nicht vom Verein selbst. Der Verein selbst steht da nicht so schlecht da, wie oft in den Medien berichtet, aus meiner Sicht. Mhm. Was aber natürlich schon der Fall ist, ist, dass die Zangs im Moment mit ihren Unternehmen in China durchaus Schwierigkeiten haben, allen Verpflichtungen nachzukommen. Ich meine, die haben richtig Kohle, ja. Aber nichtsdestotrotz ist halt auch nicht immer alles liquide und das ist immer das größte Problem für jedes Unternehmen in meinen Augen, wenn einfach die Liquidität gerade nicht da ist. Ich kann sogar Assets haben und ich kann Werte haben, aber wenn ich die nicht zu Geld machen kann, dann nützt mir nichts, wenn ich morgen 10 Euro brauche und die nicht habe.
Klar.
Und das ist genauso ein bisschen das Problem. Die hatten ein sehr gut laufendes Geschäft in China. Die haben Milliarden Umsätze gemacht. Die haben gut verdient damit. Die Pandemie hat das ohnehin schon schwierige Geschäft, die machen ja so Elektronikhandel und so weiter hauptsächlich, hat es einfach noch zusätzlich getroffen und zusätzlich haben die auch noch eine Immobilienbranche, da sind sie groß drin, die auch noch richtig auf die Mütze bekommen hat.
Ja.
Das ist das eine Thema, dann gibt es auch noch das Unternehmen Evergrande heißen die, kennt man vielleicht auch vom Fußball, ist ja auch ein Verein, ja. Die stecken ja richtig tief in Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz hat der Inter-Eigentümer gerade noch im Sommer auf eine Zahlung von 2 Milliarden Euro umgerechnet, von Evergrande anscheinend verzichtet. Und da würde ich jetzt mal behaupten, wenn das Ganze denn so stimmt, was da berichtet wurde in Bloomberg und Reuters und Co., dann würde doch ich unterstellen, dass die nicht so schlecht dastehen. Und deswegen wird da schon gemunkelt, dass da natürlich sehr viel Intervention von China und der dortigen Regierung schon betrieben wird. Ja. Und inzwischen ist es ja auch so, dass Suning an sich jetzt nur noch zu einem gewissen Teil, man hat es immer schon gehört, aber zu einem nicht mehr kontrollierenden Teil, den Zangs gehört. Die haben jetzt irgendwo unter 20%. Und der Großteil gehört jetzt eigentlich einem Fonds bzw. einem Teil von Alibaba, die jetzt sozusagen quasi das Steuer übernommen haben bei Suning.com. Jetzt darf man das aber nicht verwechseln. Das ist nicht der Teil, der quasi Eigner von Inter ist. Das nicht. Aber das ist halt sozusagen jetzt ein bisschen von den Zangs genommen worden. Und die müssen halt jetzt mit den verbleibenden Unternehmensteilen, die sie haben, schauen, wie sie da über die Runden kommen, beziehungsweise wie sie da ihre Verpflichtungen begleichen können. Ja? Das ist im Moment sicher eine große Aufgabe, weil gerade in China ist jetzt nicht gerade ein lustiges Umfeld, ja, mit der Pandemie, den Spätfolgen und jetzt den fällig werdenden Schulden, die überall so daherkommen. Ja.
Okay, also denkst du, es läuft dann eigentlich, wenn man sich das Ganze so anhört, ja schon auf einen Vereinsverkauf hinaus?
Also es gibt da, sag ich mal, ich hatte die Theorie, bis vor kurzem, dass sie das nicht tun werden, also bis zum Frühjahr hatte ich die, dass sie das nicht tun werden zu einem schlechten Preis.
Ja.
Inzwischen stellt sich nicht mehr so sehr die Preisfrage. Man hat mit der Super League, die quasi den Bach runterging, auch den Hebel verloren. Das heißt, jetzt müssen sie quasi nehmen, was sie bekommen.
Ja.
Um das Ganze jetzt attraktiver zu machen, haben sie gezeigt, erstens, man kann mit Inter gewinnen. Zweitens, Inter hat wichtige und wertvolle Assets wie Lukaku und Hakimi, die sich verkaufen lassen. Also sowas kann man natürlich nicht einfach wiederholen, aber das zeigt, dass dieser Verein Assets kreieren kann und den Wert steigern kann innerhalb von weniger Spielzeiten, also von ein, zwei Jahren. Und das ist jetzt schon nicht unwichtig für einen potenziellen Investor oder auch Darlehens- oder Kreditgeber. Das ist insofern relevant, weil er sich natürlich anschaut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld zurückbekomme oder dass ich da nicht ein Unternehmen oder halt einen Fußballclub kaufe, der finanziell komplett in Scherben steht. Und mit diesen Verkäufen, die da getätigt wurden, haben sie zum einen kurzfristig mal jegliche Unsicherheit finanziell quasi beseitigt und haben damit auch gezeigt, langfristig, wenn uns wer Geld gibt, egal ob jetzt als Kreditgeber oder als Investor, weil er quasi uns kaufen will, zum Teil oder gänzlich, der kann damit rechnen, dass er mit diesem Verein auch gut wirtschaften kann. Mhm. Und das war jetzt nicht so blöd. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt gewettet quasi im September oder im August, als das mit Lukaku sich abgezeichnet hat, das hat für mich so ausgesehen, als würden sie Anfang 22 vielleicht irgendwo einen Käufer suchen oder suchen sie vielleicht jetzt, aber dann einen Deal durchführen. Mhm. Weil wenn man bis dahin noch im Rennen um Scudetto ist oder zumindest auf die Champions League Plätze, dann ist das gleich ein richtiger, wichtiger Faktor für einen potenziellen Investor. Ja? Mhm. Dass sie wissen, die Umsätze, die bleiben erhalten. Mhm. Was man da jetzt so gesehen und gelesen hat in letzter Zeit, ist immer wieder ein Fonds ist dabei. Ja? Man hat ja auch Geld bekommen im Frühjahr noch von Oaktree zu horrenden Konditionen. Das ist wieder ein anderes Thema. Wenn man fast zweistellige Zinsen bezahlt, dann ist das kein gutes Zeichen. Also da nehme ich mir auch kein Blatt vor den Mund. Das ist einfach zu viel. Mhm. Das ist auch nicht tragbar. Wenn man 20, 30, 40 Millionen jedes Jahr für Zinsen zahlen muss, dann geht das nicht auf Dauer. Ja. Außer man heißt Manchester United, bei denen ist ja auch so mit ihrem Leverage Buyout vielleicht. Mhm. Aber was man immer wieder hört jetzt, ist dieser Saudi-Fonds, das ist quasi der Investmentfonds Saudi-Arabiens, der wäre halt so in die Kategorie Manchester City, Manchester United. Dann hast halt noch irgendwo einen großen, reichen Geldgeber, dem halt alles egal ist. Mhm. Aber das wäre kein so ein Fonds, wie er jetzt bei Milan mit Elliott ist, die eigentlich wirklich quasi Geld veranlagen, ja, und die wollen dann irgendwann Zahlen sehen und die wollen einen Output sehen aus dem Investment. Aber ob die sich das, ob das auch nur ein Funken Wahrheit dran ist, keine Ahnung, also weiß ich wirklich nicht, aber man sieht es halt immer mehr. Aber sollte das jetzt mit Suning und Zhang sozusagen nicht funktionieren, dann würde ja aufgrund der fehlenden Schuldentilgung das Eigentum von Inter zu Oaktree übergehen und auf einen noch größer darüber gelagerten Fonds in Kanada, dann hat man Eigentümer, der eigentlich 600 Milliarden managt. Mhm. Also das ist dann nicht so, dass dann Inter übermorgen aufhört zu existieren, sondern man geht halt von einem Eigentümer in den anderen über und was die dann damit machen, das steht halt in den Sternen. Das kann ich schön abschätzen. Ja. Ja. Aber, nee, aber ist gut, klar, ja.
Aber gute Überleitung zum Erzfeind von Inter, und zwar Milan ist ja wiederum in der Hand von einem Hedgefonds. Und da würde mich mal interessieren, wie siehst du die Konstellation bei den Rossoneri? Findest du es bisher produktiv, wie der Hedgefonds arbeiten lässt? Also, dass man da ganz klare Vorstellungen hat bei Gehaltsgrenzen, deswegen auch gewisse Spieler einfach abgibt. Ja. Zum anderen, ich meine, Elliott ist in der Finanzwelt ja eher als Heuschrecke, sage ich mal, bekannt. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist, denke ich mal, der ein oder andere Rossonero etwas nervös vielleicht auch in der Hinsicht. Und ja, deswegen würde mich mal auch deine Meinung interessieren, was du vom Lokalrivalen hältst und wie steht Milan nach der Pandemie da? Weil ich habe jetzt in manchen Berichten gelesen, dass sie aufgrund ihrer klugen Transferpolitik nochmal die Schulden um weitere Stück runterfahren konnten, obwohl gerade die Corona-Pandemie war. Ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist oder ob diese Berichte vielleicht gar nicht stimmen.
Also sagen wir es mal so, Elliott gehört ja Paul Singer, also das ist ja das ein bisschen der eigentliche Mann dahinter, genau, der die in der Hand hat. Und ja, das stimmt. Also das ist wirklich ein klassischer Hedgefonds. Die scheuen da vor keinen Mitteln und Wegen. Also wenn da Rendite gefordert wird, dann können die auch Rendite machen. Also wenn da Kohle dran steht, dann wird die auch abgeholt. Ja. Sie haben jetzt aber, und das hat mich schon ein bisschen positiv überrascht jetzt für die Milanisti unter den Hörern, Sie haben wirklich gezeigt, dass die auch Geld reinstecken. Ja, die haben in erster Linie, die haben mal die ganzen Schulden bis zu einem kleinen Teil, haben sie einfach mal wegbezahlt und getilgt. Mhm. Und das ist jetzt in dem aktuellen Umfeld aber auch jetzt auch nicht vollkommen, wie soll ich sagen, irre, sondern man kann ja quasi als so ein großer Fonds, wenn man Cash rumliegen hat, die zahlen ja Negativzinsen teilweise. Ja,
aber in das Europa. Ist krass.
Ja. Und das ist ja auch, sag ich mal, schon verständlich, dass sie sagen, hey, bevor ich auf der einen Seite in meinem Investment da Zinsen zahle, weil ich hoch verschuldet bin und ich muss noch für das Cash, das ich rumliegen habe, auch noch Zinsen zahlen, das saldieren wir mal flott. Ja? Also das macht ja wirtschaftlich Sinn. Mhm. Sie haben da schon gezeigt, dass sie prinzipiell bereit sind, auch zu investieren. Sie haben auch eigentlich teure Transfers getätigt und viele Spieler geholt. Also sie haben jetzt auch in den letzten 5 Jahren, glaube ich, in der Serie A die höchsten Netto-Transferausgaben. Mhm. Und das mit einem Umsatz, der ungefähr in die letzten 5 Jahre der Hälfte dessen entspricht, was Inter so hatte. Und ein Viertel von dem, was Juve hatte, so auf mehrere Jahre gesehen. Mhm. Also es ist schon so, dass die eigentlich ganz, ganz, ganz groß investiert haben, nur der Output halt bisher noch nicht gepasst hat. Mhm. Jetzt hat im Vorjahr endlich dieser Schritt geklappt mit Champions League, wir kommen. Mhm. Und man hat sich endlich wieder qualifiziert. Mhm. Damit ist natürlich schon ein Riesenschritt gelungen, weil die Umsätze von irgendwo 170, 180, vielleicht 200 Millionen gleich mal um 50 Millionen hochkatapultiert werden. Mhm. Man muss jetzt sagen, wie gesagt, ich habe vorhin erzählt, ist ein bisschen schwieriger Moment, was ist denn so wirklich der eigentliche Umsatzlevel, den die Vereine haben. Mhm. Aber jedenfalls mit der Champions League ist er mal 40, 50 Millionen für einen Club wie Milan höher. Mhm. Vor allem, wenn jetzt auch die Stadien wieder offen sind, weil wenn da jetzt ein attraktiver Gegner kommt, dann sind da mal schnell, wenn das Stadion vollgemacht werden darf, sind das mal 5-6 Millionen.
Ja.
Und ich habe es auch gesehen, was Milan für Preise ausgerufen hat. Also die haben in Champions League-Spielen deutlich mehr draufgeschrieben wie jetzt Inter. Mhm. Verständlich nach 7-8 Jahren Abstinenz natürlich. Und
hat dann, aber einigen Fans auch nicht gefallen. Wie ich
ja genau, also es wurde dann auch revidiert. Ja. Also ich habe mitbekommen, dass die Preise ja dann ein bisschen nochmal gesenkt wurden.
Ja.
Und das ist ein bisschen genau das Dilemma, in dem man im Moment ist. Ja. Mhm. Wenn ich als Fan will, dass mein Verein gute Spieler hat und gut spielen kann und um Titel mitkämpft, dann muss ich blöderweise auch Geld ausgeben. Mhm. Sag mal, für mich ist jetzt so, die letzten beiden Derby della Madonnina, die ich in Mailand im Stadion war, das war jetzt genau vor der Pandemie 2020, was war es, 4-2 für Inter.
Oh, da hast du ein gutes Spiel erwischt.
Hat ein gutes Spiel erreicht, ja. Ich kann mich auch noch gut erinnern, ich bin mit meinem Cousin runter, der überhaupt nicht Fußball interessiert ist, und zur Halbzeit waren wir 2-0 hinten, der sagt, ich gehe mal ein Bier holen, ich sage, komm schnell wieder, wir drehen immer alles in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Das Bier war noch nicht da und das erste Tor schon gefallen. Ja.
Ja.
Da habe ich gute Erinnerungen dran. Mhm. Aber so wie jetzt wie Fans für mich, die zu so einem Spiel hingehen, da sind ja ein paar hundert Euro alles in allem, da hast du ja schnell mal ausgegeben, 500-600 Euro für so ein Wochenende. Mhm. Aber wenn du jetzt in der Stadt wohnst und dann ein Ticket 30 oder 60 Euro kostet, dann überlegst du dir vielleicht, ob du da hingehst. Ich habe für, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, das andere Derby, das war ein 2-2 2017, glaube ich, wo der Sabata irgendwo in der 97. Minute einen Ausgleich geschossen hat.
ja, dann am Eckball per Kopf, ja.
Ja, da habe ich, glaube ich, für die Tickets 300 Euro bezahlt. Aber das waren halt schöne Tickets irgendwo im zweiten Handel dann. Also das waren nicht die Originalpreise, sondern das habe ich halt von irgendeinem abgekauft, gar nicht, wie das System heißt. Mhm. Aber ich sag mal, es gibt natürlich sehr preissensitive Leute und es gibt halt welche, die sagen halt, hey, das ist das Ticket an sich, das macht jetzt meine Kosten für das Wochenende nicht aus. Ja? Mhm. Ich muss einen Flug zahlen, ich muss hinfahren oder ein Hotel oder was auch immer. Mhm. Und da hat jetzt aber Mailand schon den internationalen Ruf, also Milan wie auch Inter, dass die können halt auch Fans von weit her anlocken, die halt bereit sind, auch ein bisschen mehr auszugeben, weil sie sowieso dann schon in Mailand sind und ein paar hundert Euro ausgeben für so ein Spielwochenende. Mhm. Deswegen verstehe ich das. Mhm. Und Milan, Inter und da haben halt auch international ein bisschen vielleicht mehr einen Ruf oder mehr Fans, während jetzt Juve, zumindest vor Ronaldo, noch mehr in Italien Fans hatte. Also die sind eher mit dem Auto angereist, während Milan und Inter mit dem großen internationalen Flughafen halt auch ein bisschen international mehr gezogen hat. Mhm. Aber ich sag mal so, Milan hat sich prinzipiell ganz gut gemacht finanziell. Sie haben mit Elliott einen starken Eigentümer. Mhm. Aber ich kann diese extreme und vor allem auch am sehr niedrigen Niveau angesetzte Politik mit Gehalt, mit Vertragsverlängerungen wie jetzt Romagnoli, Kessi, Calhanoglu, Donnarumma, die kann ich nicht nachvollziehen. Das ist in meinen Augen zu einem gewissen Teil ein Fehler. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es was geholfen hätte, wenn sie Donnarumma deutlich mehr bezahlt hätten, weil der wusste ja schon, der war ja mit dem Kopf schon woanders, der wusste ja schon, wie das Gehalt ausschaut in Paris. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt was genutzt hätte, wenn jetzt Milan auf 8 Millionen, 9 Millionen gegangen wäre. Dann hätten sie natürlich auch die Gehaltsforderungen von den anderen Spielern dann direkt sich abholen können. Ja, also das ist ja, schon
Du springst das ganze Gehaltsgefüge, wenn du Donnarumma so viel gibst, dann denkt sich der andere, ja, dann kannst du mir aber auch mehr geben.
Genau.
Ich kann das mit Donnarumma schon nachvollziehen, muss ich sagen. Bei Hakan fällt es mir da schon eher schwer, dass man da jetzt nicht bereit war, 1-2 Millionen hochzugehen. Genau. Ich denke nicht, dass das jetzt das Gehaltsgefüge komplett gesprengt hätte bei Hakan. Aber ja, trotz alledem, gibst du Hakan mehr, dann kommt Kessi ist sowieso schon da, dann kommt Benacer und wie sie alle heißen. Also es wird dann ein Rattenschwanz, aber ja.
Das ist das Problem. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum Juve in der Situation ist, weil sie halt Spieler hatten wie Ronaldo, der halt dann 30 Millionen oder brutto fast 60 Millionen gekostet hat, allein ein Gehalt. Ja. Dann haben sie ein Delikt, dessen Gehalt ansteigt von 8,5 Millionen auf 12 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Der das Dreifache oder das Doppelte verdient von einem Chiellini oder einem Bonucci oder sowas. Das da stimmt dann die Relation nicht mehr. Ja,
das stimmt. Um auf Singer zurückzukommen. Was denkst du, was ist sein Plan? Will er jetzt aus Milan einfach so eine Art Ausbildungsverein machen und Spieler günstig kaufen, teuer verkaufen, um auch da nochmal seine Rendite rauszuziehen? Oder also, denkst du, er will Milan, wie sie es deklariert haben, an die europäische Spitze bringen und dann richtig teuer in einem verkaufen? Was denkst du, ist der Plan von Singer und Co.?
Also ohne natürlich irgendwas zu wissen.
Ich weiß, wir können nur spekulieren, aber ist vielleicht mal interessant, so ein bisschen darüber zu philosophieren.
Also ich sage mal so, im Moment ist es natürlich verflucht schwer, investmenttechnisch etwas zu finden, was entsprechend Rendite bei überschaubarem Risiko abwirft. Jetzt einen Fußballverein so zu bekommen, wie ihn Singer bekam, ja, quasi als Distressed Debt, dann einfach als Schuldner nicht mehr bezahlt werden und plötzlich gehört das Ding dir und du kriegst halt deine Schulden nicht mehr zurückbezahlt, das ist jetzt schon ein ziemlicher, unter Anführungszeichen, Glücksfall, weil sozusagen die Besicherung für das Darlehen, das er gegeben hat, einfach Milan war.
Und ja, das ist schon krass.
Das ist jetzt schon ein Verein, der international ein bisschen anderen Namen hat, wie jetzt viele andere, muss ich den Cousins einfach natürlich zugestehen, da ist Milan schon nicht irgendwer. Und von daher, im Falle von Milan, würde ich nie einen Ausbildungsverein draus machen, weil was hat er davon? Der kann sich dann jährlich eine Dividende oder seine Zinsen auszahlen lassen, wenn er dem Verein quasi wieder Geld gibt. Das ist jetzt nicht so wirklich interessant, weil es dauert ja dann Jahre, das dauert ja ewig lang, bis der sozusagen sein Investment wieder erinnern hat, weil er hat jetzt wirklich Geld reingesteckt. Insgesamt auch 600, 700 Millionen, nagel mich jetzt nicht fest, aber irgend sowas in der Größenordnung war es dann auch unterm Strich. Deswegen wäre es schon interessanter, jetzt das Ganze auf solide finanzielle Beine zu stellen. Und aus meiner Sicht, wenn denn jetzt die Super League aufgegangen wäre, dann wäre das für den genau der Dream Case gewesen. Dann kann er das verkaufen für 1,5 Milliarden oder was auch immer. Wenn jetzt da nochmal was passiert in Richtung Super League und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, dann ist der Milan natürlich wieder mit dabei und dann hat der einen riesengroßen Geldkoffer, den er gern gefüllt haben will. Ja? Und ich denke schon, dass der oder die Elliott Investment sich da eine Exit-Strategy überlegt haben und nicht wirklich planen, das Ding jetzt noch 5 Jahre zu halten. Die sagen jetzt Champions League, okay, können wir die Champions League gewinnen? Nee, eher nicht so. Man kann sein, mit Glück, ja, klar, passiert immer wieder mal. Aber zu planen, wie viel müssen wir investieren, um reale Chancen zu haben, die Champions League alle 2 bis 3 Jahre im Finale zu stehen, da muss Milan hunderte Millionen ausgeben, um Spieler zu kaufen. Oder das Glück haben, die richtigen jungen Talente zu finden. Aber das ist nicht planbar, sind wir uns ehrlich. Das funktioniert nicht.
Ja, schwierig.
Und deswegen denke ich mal eher, jetzt 1-2 Mal in der Champions League, so quasi zu zeigen, das funktioniert. Und dann wird er schön langsam versuchen, irgendwo einen Käufer zu finden. So würde ich machen an seiner Stelle.
Gut. Ja, das war doch mal eine Antwort. Da wissen viele Rossoneri, wo die Reise dann hingeht, aber ja, so haben wir es auch spekuliert gehabt. Ja, liebe Tifosi, wir gehen dann nochmal in die Pause für euch und ja, lüftet nochmal eure Synapsen, wir atmen auch mal durch, trinken ein Gläschen Wasser, Aqua Minerale natürlich und ja, dann hört ihr uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de mit unserem heutigen Special Guest Bernhard Kirschmeier aus Tirol, unser Finanzexperte für die Serie A, der uns hier Rede und Antwort steht. Und ja, wir haben uns ja eben schon über die beiden Mailänder Clubs unterhalten, über den italienischen Rekordmeister aus Turin. Und lass uns mal noch die anderen Top-Clubs kurz anschneiden, nicht mehr in der Tiefe wie eben, weil sonst platzt dieser Podcast. Aber du hast es ja eben schon angedeutet, mit Lazio beispielsweise, dass sie finanziell eine gute Arbeit machen, genauso Atalanta. Ich glaube, da sind wir, mit den beiden sind wir wahrscheinlich am schnellsten fertig, weil ja jeder Tifoso auch sieht, dass die klug wirtschaften, meistens Spieler wie beispielsweise Sergej Milinkovic-Savic günstig geholt wird und dann plötzlich hat der Kerl einen Marktwert von 150 Millionen oder bei Atalanta haben wir jetzt in den vergangenen Jahren ja so viele Spieler auch gehabt, die für ein Apfel und Ei kamen. Also ich nehme jetzt einfach mal Dejan Kulusevski als Beispiel, der kam für 800.000 Euro damals und den haben sie dann, schlag mich jetzt nicht tot, ich will nicht lügen, ich glaube für 45 Millionen an Juve verkauft und ja, davon haben wir mehrere Beispiele, deswegen, lieber Bernhard, dass du vielleicht für die Tifosi auch da den Status quo in Sachen Finanzen nach der Pandemie noch mal ein bisschen erörterst.
Ja, sehr gerne. Also ich würde vorweg noch mal auf Atalanta eingehen, wie du es gesagt hast, die Wirtschaft nämlich wirklich sehr gut. Die haben jetzt halt mit Champions League und Co. auch richtig gut Geld eingenommen. Jetzt in der letzten Saison, wo die jetzt quasi richtig gut dabei waren, da haben die halt einen Umsatz von 150 Millionen circa gemacht. Also Für die ist Champions League Geld, ist für die halt richtig viel Kohle, ja, weil die erhöhen ihren Umsatz damit mal so um 50% so grob ja. oder auch mehr. Und das macht natürlich richtig Spaß für die. Die stehen gut da, die haben Geld ins Stadion investiert, die haben jetzt neue Tribünen, die machen das einfach geschickt. Die haben keine großen Schulden, die kaufen nicht überteuert ein. Wenn ein Spieler wie Gomez jetzt gern mehr verdienen würde, dann wird er halt mal billig verkauft, weil sie machen mit anderen auch gute Geschäfte. Sie haben von den großen Vereinen in Italien immer wieder mal Leihspieler da. Da gibt es wieder viele Deals, auch intern verkaufen die gut. Also die machen das einfach großartig. Wirklich, wirklich absolut die Ausnahmeerscheinung. Und dann auch noch so attraktiv Fußball zu spielen, ich weiß nicht, was ich sagen kann, außer Hut ab. Weiter so. Absolutes Vorbild für alle anderen. Kann man nicht anders sagen. Außer das 2:2 jetzt, also ich hätte gerne den Elfer drin. Nützt ja nichts. Lazio, ähnlich mit Abstrichen, da ganz besonders hervorzuheben, auch wie du gesagt hast, SMS, da finde ich noch viel bewundernswerter, dass sie den immer noch halten und zwar Wahnsinn. Für einen Halt verlängern haben können von irgendwo 3,5 Millionen Euro, als der irgendwo anders mindestens das Doppelte hätte bekommen können. Das ist unglaublich stark. Dass da mal zwischendurch ein Spieler wie De Vrij fällt mir jetzt ein, der dann gratis ist es ja nicht, aber halt Bossman-Signing zu uns gekommen ist, weil er halt Agent-Fees ein paar Millionen zahlen muss, das ist dann verkraftbar für die. Dass der sich dann noch so weiterentwickelt bei uns, ist das Nächste. Ja? Das hätten sie vielleicht auch nicht gedacht. Aber die machen es auch extrem gut. Nicht ganz so gut wie Atalanta, aber extrem gut. Nichtsdestotrotz, die mussten ja heuer auch ein bisschen Kapitalerhöhung machen, damit sie den Liquiditätsindex, den Indice, die Liquidität sozusagen erfüllen, der ja ein bisschen jetzt gelockert wurde, aber trotzdem ein bisschen ein neues Kriterium in Italien ist für die ganzen Vereine. Und da mussten sie auch ein bisschen Kapital aufstocken, aber das ist alles sehr, sehr vernünftig, was die machen. Der andere Römerverein, die Roma, ist ja auch so ein bisschen meine zweite heimliche Liebe, weil ich in Rom studiert habe und ist für Interisti ein bisschen untypisch, aber ich sage das immer wieder mal gerne, wenn man in Rom gelebt hat, dann ist man eher Roma-Fan als Lazio-Fan. Mhm. Fan ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber ich sympathisiere dann schon eher mit der Roma. Ja. Seit jetzt Mourinho dort ist noch ein bisschen mehr.
Glaube ich.
Aber es ist mir dort lieber wie jetzt bei Juve oder bei Milan. Also mit Roma kann ich leben.
Ja, das ist bei mir aber auch so. Ich sympathisiere auch mehr mit der Roma als mit Lazio.
Und da geht es halt ein bisschen. Ich finde es lustig, wenn die jetzt guten Fußball spielen. Haben sie jetzt gestern verloren, aber ist halt so. Ja. Auf alle Fälle, die Roma hat jetzt durch die Übernahme von der Friedkin Group, stehen die auch wieder finanziell auf gesunden Beinen. Mhm. Also von der Eigentümerstruktur her, die sind natürlich auch noch hoch verschuldet und machen auch so um die 150 Millionen Euro Umsatz, wie jetzt Atalanta, so der Größenordnung. Mhm. Aber halt jetzt, die hätten natürlich mehr Potenzial. Also die könnten schon auf 180, 190 hoch mit der Champions League sowieso ein bisschen weiter. Aber die brauchen halt auch, wie die Mailänder auch, das neue Stadion, um die Umsätze dort ein bisschen zu pushen. Mhm. Weil das Olympiastadion mit der Laufbahn drin, das ist einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Leider nicht, ne?
In meinen Augen wie jetzt im San Siro zum Beispiel. Mhm. Das San Siro ist einfach in sich ein Kunstwerk. Das Olympiastadion in Rom ist jetzt wirklich nichts, was Spaß macht. Und ich habe mir dann 2006, 2007 live Totti gegen Ronaldo bei Milan angeschaut. Mhm. Das hat damals schon keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ist einfach zu weit weg. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Verein an sich steht gut da. Mhm. Mit der neuen Eigentümerstruktur. Die haben aber ordentlich an Arbeit vor sich und die haben jetzt auch richtig Geld in die Hand genommen und geben Geld aus und das hat man auch an den Transfers gesehen.
Was für einen Ruf haben die Friedkins in der Finanzwelt? Stehen die genauso sympathisch da wie der Paul Singer oder haben die einen etwas besseren Ruf, sage ich mal?
Einen besseren Ruf. Die sind jetzt keine so Finanzhaie, sondern die kommen aus einer eigenen Branche. Ich glaube, Autohandel haben die aufgebaut in Amerika. Mhm. Das ist jetzt keine klassische Heuschrecke, wie man es jetzt von Hedgefonds ja. kennt, die ein bisschen immer negativ behaftet sind. Ja, also ja. Die sind einfach Unternehmer, sage ich mal.
Okay,
ja.
Okay.
Andere ist ein Hedgefonds-Unternehmer, der jetzt nicht unbedingt den besten Ruf genießt, was jetzt so nachhaltiges Wirtschaften beschreibt. Aber da ist Roma sicher jetzt, ich denke mal, in guten Händen jetzt nach Balotta. Mhm. Auch dass sie da teilweise der Junior von den Friedkins vor Ort ist und so weiter. Also die zeigen schon, sie wollen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch in der Stadt wichtig, dass wer da ist. Balotta war da einfach zu weit weg.
Mhm. Ja. Aber wie du sagst, man hat wirklich bei der Roma gesehen, anhand der Transfers, dass man trotz der Pandemie sich da nicht großartig beeindrucken gelassen hat. Ne? Das stimmt ja. Schon, ja. Und das hat man schon gesehen in der Ausbildung.
Und das ist auch. Ja, das ist auch genau das, was ich meine mit, das sind jetzt Unternehmer. Mhm. Ein Unternehmer denkt längerfristiger wie jetzt so ein Investor, wie jetzt in einem Hedgefonds typisch ist. Der Unternehmer, der überlegt sich das vielleicht, okay, vielleicht kann ich jetzt günstig einkaufen. Mhm. In 2-3 Jahren habe ich dann die Früchte davon.
Und das stimmt. Das
weiß man ja. So ein bisschen bei der Roma. Ich hätte wirklich gehofft, dass Inter das mit der Kohle von Lukaku und Hakimi auch macht. Denn man hätte diesen Sommer noch mehr Schnäppchen machen können. Jetzt Denzel Dumfries zum Beispiel. Ich habe nicht verstanden, wie nach der EM nicht mindestens 20, 25 Millionen geboten hat. Das hat sich mir nicht.
Habe ich auch nicht verstanden. Ja, das ja. ist echt komisch. Aber, ja.
Gut.
Aber das ist das, was ich ja eben gesagt habe. Also in dem Transferfenster sind viele Transfers 10 bis 15 Mille günstiger über die Ladentheke gegangen aufgrund der Pandemie, ne?
Genau, das ist so ein bisschen der Ausdruck der aktuellen Situation. Mhm. Und, Roma hat das eben für sich genutzt und das finde ich nicht schlecht. Mhm. Aber die müssten auch schon mehrmals jetzt das Kapital erhöhen. Also da gibt es gewisse Grenzen, wo man dann sozusagen aufgerufen wird und ein bisschen Kapital nachstrecken muss. Und das mussten sie jetzt schon machen. Warten ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
Ja, lass uns mal wolltest du noch was sagen zu Roma?
Ja. Nee, Roma hatten wir in Napoli. Hatten wir dich schon?
Genau, wollte ich noch über den SSC Neapel mit dir sprechen, weil wenn ich mir jetzt einfach nur als neutraler Tifoso Neapel anschaue, dann habe ich nur gesehen, man musste, ich glaube, 2 Spieler ablösefrei gehen lassen, hat nur einen per Leihgeschäft geholt, den Anguissa, auch wenn der Typ wirklich ein mega Transfer ist, wie sich jetzt nach einigen Spielen schon herauskristallisiert hat. Aber so finanziell haben sie auch nicht die großen Sprünge gemacht. Daher vermute ich mal, dass den Neapolitanern vielleicht jetzt auch nicht ganz so gut geht durch das Verpassen der Champions League plus der Pandemie.
Ja, also bei Neapel ist natürlich zum einen die Pandemie ein bisschen aufgeschlagen, zum anderen ist ihr Sponsorvertrag, also nicht der Sponsor, sondern der Ausrüstervertrag ausgelaufen. Also die haben ja jetzt diese eigenen designten Shirts gemacht von Emporio Armani 7 oder was das ist.
Ah, ja, ja, okay. Ja.
Also da ein bisschen was weggefallen. Sie haben natürlich im San Paolo prinzipiell viel Platz, aber das wurde ja eh nie voll, aber jetzt auch dringend überholungsbedürftig, das Ding, aber wird ja auch nichts gemacht. Ein bisschen renoviert haben sie ja. Bei denen war es natürlich schon so, dass die letzten Jahre ganz gut mit der Champions League Kohle klargekommen sind. Jetzt letztes Jahr waren sie schon nicht mehr drin, oder? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Nee.
Und da hatten die natürlich ein bisschen was zu knappern. Aber Neapel macht eines unglaublich klug. Im Gegensatz zu fast allen anderen Vereinen, vor allem zu den großen, machen die Abschreibungen in ihrer Bilanz anders. Also vielleicht ganz kurz, wenn du jetzt Juve bist und Ronaldo kaufst für 100 Millionen und dem 5 Jahre Vertrag gibst, dann kostet dich der ja nicht nur das Gehalt, sondern auch die Transfersumme in Form von Abschreibungen pro Jahr aliquot. Sprich, jedes Jahr 20 Millionen quasi, den der Transfer zusätzlich zum Gehalt lastet. Mhm. Also jetzt hatte Ronaldo nicht nur die 60 Millionen ungefähr Bruttogehalt gekostet, sondern auch nochmal 20, 25 oder 30 Millionen an Transfersumme. Ich glaube, 4 Jahre war der Vertrag. Mhm. Und das kommt obendrauf. Und das machen fast alle Vereine in Italien linear. Also sprich, den Wert, den ich habe, dividiert durch die Vertragslaufzeit und dann habe ich den Wert, was es mich pro Jahr kostet.
Ja.
Eine Bilanz. Neapel macht es anders. Die fangen an in einem Jahr 40%, zweites Jahr 30%, dann sind es glaube ich 20% und im vierten Jahr dann der Rest oder sowas. Also die schreiben nicht linear ab. Das heißt, wenn wir jetzt so teure Transfers tätigen, wie jetzt zum Beispiel Victor Osimhen um was war das, 70 Millionen oder so?
Ja, 75 Millionen, genau.
Dann kostet der im ersten Jahr brutal viel auf der Bilanz. Und dann sind die Kosten aber überschaubar. Das heißt, wenn die jetzt sozusagen, wie sie es jetzt hatten, nicht in der Champions League vertreten sind, dann gehen zumindest diese Abschreibungskosten automatisch runter, weil wenn sie wissen, dass sie nicht qualifiziert sind für die Champions League, dann werden sie keine großen Transfers tätigen, die dann quasi auf
dem... Ah, sehr klug, sehr klug. Also,
das ist jetzt natürlich eher ein buchhalterischer Effekt.
Ja, deswegen... aber wirklich klug, weil du kannst ja dann, wie soll ich sagen... Bei manchen, wie du es selber sagst, Juve wäre jetzt Fünfter geworden, sie wären nicht in die Champions League gekommen, dann hätten sie die lineare Abschreibung gehabt, die sie dann nochmal bilanziell richtig hart rangenommen hätte.
Genau.
Und der SSC Neapel weiß zum Beispiel in dem Jahr, wir spielen Champions League, wir geben jetzt viel Geld für Osimhen aus, ja. Dafür schreiben wir auch eine große Summe ab, was nächstes Jahr ist, wissen wir nicht, aber dann ist die Abschreibung eh nicht mehr so groß.
Genau.
Das ist verdammt klug.
Das ist sehr, sehr, sehr vorausschauend. Ja. Und das haben sie halt gemacht, wie sie damals, ich meine, Napoli ist ein prominentes Beispiel dafür, wie man mal pleite gehen kann. War ja pleite, sind dann wieder gekommen. Und die haben aus dem, glaube ich, ganz gut
gelernt.
Ja. Und das finde ich extrem sympathisch. Mhm. Und macht Sinn.
Aber wieso, Bernhard, wieso macht das nur Neapel so? Haben die jetzt den einzigen Buchhalter, der vernünftig seine Arbeit macht? Oder ist das wirklich nur dieser Effekt, weil die mal pleite waren? Kann doch nicht sein.
Nee, das kann sein. Es ist jetzt auch eher untypisch. Also die meisten machen das linear und schreiben das einfach linear ab. Quasi verteilt gleiche Summen. Mhm. Und das Einzige, wie du das runterbekommst, ist quasi, wenn du einen Vertrag verlängerst. Also wenn jetzt ein Spieler 3 Jahre da ist von 5 und du verlängerst den nochmal um 5 Jahre, dann wird halt der Restbetrag wieder auf 5 Jahre verteilt. So kriegen das die anderen dann runter. Und den Druck hat halt Neapel nicht, quasi diese Verlängerungen zu machen. Und die gehen halt auch ein bisschen davon aus, dass sie jetzt nicht unbedingt ewig lange an den Spielern festhalten, sondern dass sie wie Higuain, Cavani, die großen Transfers, dass die dann auch wieder gehen, weil die können die Spieler nicht ewig halten. Dass jetzt ein Spieler wie Hamsik so lange geblieben ist oder Insigne jetzt... Das ist schon aller Ehre wert, weil die hätten auch woanders ihre Top-Zeit verbringen können, haben sie aber in Neapel verbracht. Mhm. Ob jetzt Insigne nochmal verlängert, werden wir sehen. Mhm. Aber Neapel hat zumindest die Möglichkeit gehabt, heuer auch mehr zu investieren, ähnlich der Roma. Sie haben es aber nicht gemacht. Das ist der eine Grund, war ja auch das Balletti, der gesagt hat, das Team, das ich habe, ich will eigentlich nur, dass die Spieler bleiben, dann bin ich happy. Mhm. Oder was hat er irgendwas gefordert? Ich glaube nicht einen einzigen Spieler, wollte nur, dass sie bleiben. Die mussten jetzt für diesen Trainer auch keine Transfers tätigen, im Gegensatz zum Beispiel Lazio, wo das System und Sarri überhaupt nicht mit den Spielern, die da waren, gepasst haben. Also die mussten schon ein bisschen aktiv werden. Ja. Und deswegen, die waren jetzt da aus der Situation der Stärke heraus, ohne Druck finanziell, mit dem Trainer, der passt, konnten sie das so machen. Ich, ehrlich gesagt, hätte es schon versucht, weil die hätten und die haben offensichtlich jetzt wissen wir es, die haben jetzt wirkliche Chance auf den Scudetto. Und wenn die jetzt am Ende 2, 3, 4 Punkte Zweiter werden sollten, erneut, nur weil sie vielleicht nichts ausgegeben haben, dann werden die sich kräftig in den Arsch beißen.
Hm. Ja. Ja, ist schon sehr, sehr interessant, was hier so bei den Vereinen abgeht hinter den Finanzen. Vielen Dank, lieber Bernhard, für deine Expertise. Ja, und ich würde sagen, wir machen den offiziellen Part an dieser Stelle zu. Wir haben natürlich für unsere Patreons nochmal exklusive Fragen für dich parat, die wir dann natürlich nur auf Patreon dann auch veröffentlichen als kleines Dankeschön an unsere Supporter. Daher machen wir dann den offiziellen Part hier zu, lieber Bernhard. Ja? Nee. Genau, und wir sehen uns dann auf der anderen Seite im Patreon-Reich. Sehen wir uns wieder. Liebe Tifosi, wir hoffen, ihr hattet Spaß und vor allem habt heute einiges gelernt, was hinter den Kulissen abgeht in der Serie A, also buchhalterisch, sage ich mal, und finanziell. Und ich denke mal, der Bernhard hat das wunderbar zusammengefasst. Und ja, lieber Bernhard, danke, dass du im offiziellen Part uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Gut, liebe Tifosi, ihr hört uns dann im offiziellen Part wieder nächste Woche Montag. Hoffentlich wieder mit einem genesenen René Steinhuber. Ja, bis dahin sage ich dann alla prossima, ci sentiamo. Bis dann, ciao.
Ciao.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.